HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Volkert Uhde. Gastgeber ist Andreas Bomba. Volkert Uhde ist im weitesten Sinne Musikmanager, Dramaturg, Leiter und Ideengeber verschiedener Festivals. Er lebt in Berlin und hat vor einigen Jahren den Begriff Konzertdesign erfunden. Deshalb Konzertdesigner. Herr Uhde, was ist denn Konzertdesign?
Ja, das ist etwas, was ich tatsächlich vor einigen Jahren eingeführt habe, sozusagen als Berufsbezeichnung, weil mich immer alle gefragt haben, was machst du eigentlich? Und seitdem gibt es da sehr viele Missverständnisse, weil natürlich der Designbegriff nicht heißt, dass ich Konzerte schöner mache. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass ich eingeladen werde und mir Leute sagen, ja, wir haben da ein sehr schönes Programm und könntest du nicht das Design übernehmen? Das ist eine ganz falsche Vorstellung, denn für mich heißt dieser Designbegriff eigentlich, das steht für einen Prozess. Der ist relativ komplex und ich versuche eigentlich, ich würde eher sagen, Konzerte zu komponieren und dabei nicht nur Musik zu verwenden, sondern ganz viele unterschiedliche Parameter. Also ich arbeite sehr viel mit Kontexten, das können tatsächlich Texte sein, Bilder, Videos. Es geht darum, den Raum anders zu gestalten, mit Licht zu arbeiten, unterschiedlichen Positionen im Raum und das alles sozusagen in einem integralen Prozess zusammenzuführen. Und das ist eigentlich das, was dieser Designbegriff beschreiben soll.
Also ein Konzert nur schöner machen, in Anführungszeichen, das hieße, ich mache das Licht mehr aus.
Genau. Oder man entscheidet sich doch heute fürs rote Licht anstatt für das normale, was man sonst da hat. Also dieses Anstreichen, Dekorieren, Farbe drauf machen, das ist es eben genau nicht. Das wäre ein total äußerlicher Prozess, der irgendwie noch was dazu gibt, wo dann die Frage ist, ob das tatsächlich die Musik wirklich braucht. Ich gehe eigentlich immer davon aus, zunächst immer von der Musik und eigentlich davor noch von einer Idee im Sinne von, dass ich mir darüber Gedanken mache, was will ich eigentlich mit diesem Konzert erreichen? Will ich etwas erzählen? Will ich eine bestimmte Atmosphäre schaffen? Und das alles wiederum immer im Rückschluss mit der Musik, ausgehend von der Frage, wie kann ich eigentlich die Musik, die dort gespielt wird, mit einer möglichst großen Wirkung, einer emotionalen Wirkung aufführen.
Was ist denn der Ausgangspunkt solcher Gedanken? Ein Musikstück oder eine Kombination von Musikstücken oder eine bestimmte Form, in der bestimmte Musikstücke dann gut funktionieren, vielleicht auch ein neuer Saal oder was auch immer da denkbar ist?
Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich habe ja auch schon sozusagen mit vollständigen, berühmten Stücken gearbeitet, wie ich habe eine besondere Version gemacht der Johannespassion. Ich habe jetzt in Hongkong gearbeitet, da bin ich eingeladen worden von einem neuen Musikensemble. Da war in einem Konzert der Ausgangspunkt das Programm. Das stand irgendwie fest, aber die haben gesagt, du kannst es umstellen, du kannst die Stücke auseinanderteilen, mach was du willst. Gestalte einen Raum dazu und gestalte das Konzert. Und das andere Konzert war in einer Galerie und ich bin da reingekommen und habe mich gefragt, sag mal, ihr wollt jetzt wirklich diese Stücke, die ihr da spielen wollt, da in der Ecke spielen? Lass uns doch ein bisschen mehr damit machen. Und dann haben wir am Ende die ganze Galerie bespielt und das Publikum ist gewandert. Und da war tatsächlich die Inspiration der Raum. Das geht mir ganz oft so. Ich komme in einen Raum und denke, oh wow. Oh, das ist toll, da könnte ich mir diese Atmosphäre vorstellen, jene, da könnte sich das Publikum in einer bestimmten Form bewegen. Manchmal werde ich eingeladen von einem Festival, die mich fragen, hast du nicht eine Idee zu einem bestimmten Thema? Und dann fange ich an, über das Thema nachzudenken und versuche dann eine Kombination zu finden von Musik und anderen interessanten Dingen.
Also gehen wir mal mit einem Beispiel vor. Sie leben in Berlin, sagte ich. In Berlin gibt es zwei große klassische Konzertsäle. Es gibt natürlich noch viel mehr Säle und Sie selbst betreiben auch einen Konzertkomplex, da werden wir nachher drüber noch sprechen in dieser Sendung. Das eine ist das Konzerthaus in Berlin Mitte, ein neoklassizistischer großer Konzertsaal, ein Schuhkarton, wie man ihn so hat. Das andere ist die berühmte Berliner Philharmonie, die so ein bisschen, wie man gerne sagt, demokratischer aufgebaut ist. Da sitzt also das Publikum in kleineren und größeren Gruppen rund um die Bühne herum. Da kommt nun ein Pianist, ein berühmter oder ein weniger berühmter und ein klassisches Klavierprogramm sind die drei letzten Beethoven-Sonaten. Und jetzt haben Sie den Raum, den Künstler und ein Programm, was Sie zum Beispiel gerne spielen möchte oder was ein Veranstalter, der Sie bittet, jetzt da mehr draus zu machen. Wie gehen Sie jetzt vor? Für unsere Hörer, die das nicht wissen.
Na, das ist natürlich eine echte Herausforderung, also in einen von den beiden großen berühmten Sälen und dann auch nur einen Pianisten zu haben. Ich würde als erstes mit dem Pianisten diskutieren, ob es wirklich die drei großen Sonaten sein müssen. Oder ob wir nicht lieber uns dahin arbeiten könnten, als sozusagen als Höhepunkt eine von diesen Sonaten. Und dann würde ich mit ihm diskutieren und ich würde selber Recherchen machen über den Entstehungsprozess dieser Sonaten, ob es irgendwelche Zeugnisse vom Komponisten darüber gibt, etwas über Aufführungssituationen, über Assoziationen sowohl des Musikers, aber natürlich auch des Komponisten. Und ich denke, ich würde in einem von diesen beiden großen Sälen, die sehr stark sind als Raum und natürlich sehr bekannt, würde ich versuchen, eine andere Atmosphäre hineinzubauen, indem ich zum Beispiel mit einer großen Videoleinwand arbeiten würde, wo aber nur Dinge zu sehen sein würden, die sich fast nicht bewegen. Also ich würde versuchen, für das Publikum, vielleicht aber auch für den Musiker, eine Art Assoziationsraum aufzumachen, wo gar nicht viel passiert, aber wo es im darüber nachsinnen, im Betrachten eine Deutungsmöglichkeit geben könnte, so dass sich das Eigentliche wirklich sehr individuell im Kopf des Zuhörers abspielt. Mhm. Also es geht mir nicht darum, eine Interpretation vorzugeben oder zu sagen, das kommt aus diesem Kontext und da wird diese Geschichte erzählt, dann erzähle ich einfach diese Geschichte. Sondern ich glaube, das Entscheidende ist, und da rede ich von dem Begriff eigentlich der Resonanz, dass ich versuchen möchte, eine Situation herzustellen, wo der Zuhörer das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur ganz großartige Musik, die großartig gespielt wird, sondern da wird auch etwas gespielt, was tatsächlich etwas mit mir, mit meiner Lebenserfahrung, meiner Gedankenwelt, was auch immer, zu tun hat und in dieser Form in Resonanz gehen kann, weil ich davon überzeugt bin, dass in so einer Situation eigentlich das intensivste Hören stattfindet.
Die Frage war jetzt ziemlich gemein, wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ich habe jetzt eine Situation erfunden, Sie sehr schnell ein Konzept ersonnen. Arbeiten Sie immer so schnell? Andere brauchen für sowas 3 Tage, 5 Versuche oder Wochen?
Ich arbeite sehr gerne sehr schnell. Ich habe sehr viele Assoziationen im Kopf, sehr schnelle, sehr viele Bilder, manchmal zu viele. Und gleichzeitig, das hat mich schon oft in meinem Leben behindert, in der Schule zum Beispiel, ich habe dann erst sehr spät rausgefunden, was man eigentlich damit machen kann. Ich arbeite tatsächlich so, dass ich zunächst für mich selber irgendwie Dinge entwickle. Manchmal diskutiere ich das mit Kollegen. Und dann baue ich ganz oft ein Modell. Also ich habe verschiedene Modelle von verschiedenen Räumen. Ich habe einen kleinen, schönen Konzert-D-Flügel aus Pappe mir mal gebastelt im Maßstab 1:50. Das heißt, die Menschen sind 3,6 Zentimeter groß, die ich da reinsetze. Und ich habe sogar kleine Beamer, mit denen ich sozusagen in dem Modell, in der Modellgröße das gleiche Material projizieren kann, was ich dann am Ende im Konzertsaal nehme. Das brauche ich weniger für mich selber, aber ich brauche es, weil ich auch im Laufe der Zeit gelernt habe, dass nicht alle Menschen die gleiche Vorstellungskraft haben, die ich habe. Und das hilft sehr und am Ende hilft es aber auch natürlich selber, sich über Dinge klar zu werden wie Sichtachsen. Man kann sogar Beleuchtung simulieren. Also ich habe ein großes Sortiment von wunderbaren, unterschiedlichen kleinen LED-Taschenlampen, mit denen man verschiedene Scheinwerfertypen simulieren kann.
So eine Art Musterkoffer, mit dem Sie dann...
Ja, so eine Art Musterkoffer. Ja, das habe ich auch neulich wieder mitgehabt zum Workshop. Das ist immer ein großer Lacherfolg und dann staunen im Male. Und ich sage mal, ja, ich habe mit 15 auch nichts anderes gemacht als Modelle gebaut. Jetzt mache ich das wieder und kriege sogar Geld dafür. Wie schön ist das denn?
Volkert Uhde, Konzertdesigner, so haben wir diese Sendung genannt, Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind von Hause aus Musiker, Musikwissenschaftler. Sie haben auch Radio- und Fernsehtechnik mal gelernt, habe ich gelesen. Jetzt hören wir Sie in der ersten Musik dieser Sendung. Da spielen Sie sogar mit. Das handelt sich um ein Stück von Georg Philipp Telemann, die Bürgerkapitänsmusik von 1730. Welches Instrument spielen Sie?
Ich bin einer von den 4 ersten Geigen, die man da hören kann.
aus der Bürgerkapitänsmusik von Georg Philipp Telemann, komponiert 1730 in Hamburg, war das die Arie der Zeit. Wilfried Jochens hat gesungen, Musica Antiqua gespielt und Volkert Ude hat an der ersten Violine mitgewirkt in dieser Instrumentalgruppe. Volkert Ude ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute Konzertdesigner, wir haben es versucht ein bisschen einzukreisen, was Sie da machen, Herr Ude. Geige spielen ist da nicht mehr drin, wenn man Konzerte plant, entwirft. Oder ist das doch noch eine heimliche Liebe von Ihnen?
Nein, ich kann auch nicht mehr Geige spielen, weil ich habe vor über 20 Jahren einen Autounfall gehabt und habe mir dabei die linke Hand so verletzt, dass ich nicht mehr spielen konnte. Hab aber interessanterweise schon eine ganze Weile davor schon angefangen, andere Dinge zu tun, also im weitesten Sinne Musikmanagement zu machen. Hatte mich schon selbstständig gemacht und rückwirkend, so grausam das damals war, muss ich eigentlich sagen, ich kann ganz froh sein, weil es ist nichts Schlimmeres passiert, als dass zwei Finger meiner linken Hand nicht mehr so funktionieren, dass man damit Geige spielen könnte. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich so weitergemacht, also gespielt und ein bisschen organisiert und wäre nie zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Und ich habe oft das Gefühl, mein jetziger Beruf sozusagen, das mit dem Konzertdesign, ist auf eine Art die Summe der verschiedenen Berufe, die ich im Laufe meines Lebens schon ausgeübt habe. Das ist sehr schön, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich konnte alles oder ich kann alles einbringen, alle Aspekte davon.
Wir könnten auch über die alte Musik sprechen, über die Situation der Musiker. Sie waren auch einige Zeit im Management bei AKMUS, so ist die Abkürzung der Akademie für Alte Musik, die in Berlin ihre Heimat hat, eines der wenigen verfassten Ensembles der alten Musik, also wo die Musiker auch ein bisschen Geld bekommen, wenn sie spielen. Ansonsten ist diese Szene, glaube ich, eine ziemliche Selbstausbeutungsgeschichte. Und es wird, glaube ich, auch nicht besser, weil es immer mehr gibt und nicht so viel mehr Spielstätten.
Ja, also das mit Spielstätten und die Budgets werden kleiner, die Spielstätten weniger und die Ensembles werden mehr. Das ist klar, dass es irgendwie nicht funktionieren kann.
Das, was Sie tun, Konzertdesign, das hat ja im weitesten Sinne zu tun mit der Zukunft der Musik, insbesondere und vor allem der klassischen Musik, das ist, glaube ich, der Nukleus, von dem Sie ausgehen. Alte Musik, aber nicht nur alte Musik, auch neue Musik und vieles, was dazwischen liegt. Das ist ein Thema, was viele bewegt. Auf der anderen Seite, es gibt immer mehr Festivals, es gibt immer mehr Künstler, Sie haben es gesagt, nicht nur im Bereich der alten Musik, sondern überall. Es gibt Wettbewerbe ohne Ende, Fördermaßnahmen ohne Ende, 25 Musikhochschulen. Was stimmt da nicht?
Es ist einfach über die letzten, würde ich sagen, 10, fast 15 Jahre eine Tendenz ablesbar. Und die ist nicht nur in Deutschland so, sondern eigentlich überall, wo klassische Musik gemacht wird, dass sie viel weniger im Fokus steht. Also ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern waren ganz bürgerliche Leute. Wir kommen aus einer Kleinstadt. Die haben 42 Jahre ihr Konzertabonnement gehabt. Mit 5 Konzerten im Jahr haben mich gelegentlich dort mitgenommen. Und ich sage immer, in so einer Stadt von damals 100.000 Einwohnern gab es 1.500 Abonnenten. Und eigentlich gingen da alle hin, die lesen und schreiben konnten, so ungefähr. Also da war dann eben der Bürgermeister und der Fabrikdirektor und mein Vater war Ingenieur und die Ärzteschaft, alle gingen dahin. Das gehörte einfach irgendwie dazu. Und wenn man heute sich umhört, ist es einfach nicht mehr selbstverständlicher Teil des Lebens, weil diese Art von bürgerlichen Leben gibt es in der Form nicht mehr. Die Interessen haben sich unglaublich aufgesplittert. Es gibt insgesamt nicht mehr Menschen, die sich für so etwas wie Hochkultur interessieren. Die Kultursoziologen sprechen von den berühmten 8% der Bevölkerung. Nur, dass in diesen 8% sich die Interessen völlig aufspalten. Das sieht man auch in der Ausgestaltung der Kulturteile, der Feuilletons, der Zeitungen. Also da geht es natürlich sehr viel um Architektur. Es kann um Stadtentwicklung gehen. Es kann um Design gehen, um Mode, um Film. Und dann ganz hinten vielleicht noch um klassische Musik. Also es gibt ja auch immer weniger Rezensionen. Es ist einfach nicht mehr Teil oder nicht mehr so stark Teil des Diskurses.
Musikredakteure sind in den Zeitungen auch auf dem Abstellgleis. Also ja. Man muss drum kämpfen, dass wenn jemand
ganz, ganz genau. Geht, also einfach der Platz werden. Und Wahrnehmung, und man könnte das natürlich auch übersetzen, und das ist auch im politischen Raum so, es wird nicht mehr als so relevant wahrgenommen. Wobei es da eine seltsame Zweigleisigkeit gibt, nämlich natürlich ist es in Deutschland noch so, dass unglaublich hohe, große öffentliche Budgets in diesen Bereich der klassischen Musikkultur fließen. Aber der fließt natürlich ganz stark in diese Institutionen, die ihren ständig natürlich steigenden Kostendeckungsbedarf haben.
Also das sind und die darüber hinaus, zum Beispiel, wenn man die großen Opernhäuser,
aber auch die Sinfonieorchester, das funktioniert ja alles nur mit großen Mengen von öffentlichen Geldes. Und auf der anderen Seite gibt es mehr und mehr Bewegungen eigentlich von Künstlern, von Musikern, von kleineren Festivals, andere Wege zu beschreiten, Experimente zu wagen, sich sehr viel mehr zu vernetzen, interdisziplinär zu arbeiten. Ja. Und da ist es gar nicht so einfach, dafür Förderung zu bekommen, weil es dann immer heißt, naja, in die klassische Musik geht ja schon so viel Geld. Aber natürlich nicht in den Bereich, wo eigentlich um Innovation gekämpft wird.
Natürlich kostet das Konzertdesign auch Geld, ganz klar. Wenn Sie als kreativer Kopf jetzt mit Argumenten wie Zukunft, was für die jungen Menschen tun, das ist etwas, was doch zieht, wenn überhaupt etwas zieht, dann so ein Argument, fällt Ihnen das schwer? Was erleben Sie, wenn Sie um Unterstützung, um Förderung zu Sponsoren oder vor allem zur öffentlichen Hand gehen? Sie leben in Berlin.
Ich lebe in Berlin, aber ich arbeite unter anderem auch in Nürnberg und bin künstlerischer Leiter der sehr traditionsreichen ION, der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg. Da habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Da haben am Anfang alle gesagt, na, wart's ab. Da kamen so Sätze wie wörtlich, das kannst du mit deinen Leuten in Berlin machen. Also ich mit meinen in Berlin, also als wenn es sowas gäbe. Aber da habe ich tatsächlich die schöne Erfahrung gemacht, dass ich dort mit den Ansätzen, mit anderen Formaten, mit einer Öffnung eines so sehr traditionsreichen Festivals doch geschafft habe, etliche eigentlich wieder zurückzuholen, also auch von den Geldgebern. Also das ist sehr stark von bürgerlichem Engagement getragen, von Einzelpersonen, die spenden, von Unternehmen, die sich im Sponsoringbereich beteiligen. Da ist es, glaube ich, tatsächlich gelungen, so eine Art von wenigstens gefühlter Relevanz wieder zurückzuholen. Und dass da wirklich viele Leute gesagt haben, Mensch, das ist wirklich interessant, was da passiert. Und es hat nicht mehr so dieses etwas hüstelnde, angestrengte, bisschen sektiererische vielleicht, was ja gerade Kirchenmusik in den Augen von ganz vielen bedeutet.
Wenn Sie sagen, dass sich die Interessen des Publikums aufgesplittert haben, welche Leute kommen denn dann zu Ihren Konzerten, Herr Ude?
Ja, idealerweise kommen Menschen von sehr unterschiedlichen Seiten. Das hat auch was damit zu tun, natürlich, wenn man mit unterschiedlichen Disziplinen arbeitet. Also ich habe ja viel gearbeitet, zum Beispiel mit Tanz, zeitgenössischem Tanz und alter Musik. Da merkt man dann plötzlich, da kommen die sich für alte Musik interessieren, aber auch die sich für Tanz interessieren, hat man schon mal deutlich mehr. Und auch ein Publikum, was sich sonst eigentlich nicht begegnet. Wenn man das mit anderen Bereichen durchdekliniert, ist es genauso. Also arbeite ja auch viel zum Beispiel mit elektronischer Musik. Ich gehe in andere Räume, also eben nicht diese gelernten Räume wie Konzerthaus oder Philharmonie, die für viele potenzielle Besucher doch tatsächlich eine große Schwelle bedeuten. Also gerade für Jüngere, das lerne ich immer wieder, zu meinem großen Erstaunen unter anderem von Kulturwissenschaftsstudenten, die ich unterrichte, die mir sagen, ja, Konzertsaal, das ist sowas wie Freiheitsberaubung.
Weil man still sitzen muss, zuhören muss, weil man Treppen hochgehen muss.
Ja, weil man am Ende dann in Reihe 10 sitzt. Und ich meine, das kennen wir als Hörer ja auch mitunter aus leidvoller Erfahrung, dass man in der Mitte sitzt von Reihe 10 und links noch 10 Leute und rechts noch 10 Leute. Und dann wird ein Stück gespielt, was man wirklich absolut nicht hören möchte. Aber trotzdem hört man sich zu ändern, auch wenn es 43 Minuten dauert. Und das ist, glaube ich, dieser Zustand, vor dem dann viele Angst haben oder sich von vornherein sagen, nee, dem setze ich mich nicht aus.
Dann geht man gar nicht hin.
Dann geht man einfach lieber gar nicht hin. Und umgekehrt sind gerade, zurückkommend auf meine Kulturwissenschaftsstudenten, die sind extrem offen für alles Neue, die schauen sich jede neue Ausstellung an, bildende Kunst, zeitgenössische Kunst, die sind total dabei. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass man sich in einer Ausstellung selber einteilen kann, welchem Objekt, welchem Gegenstand, welchem Kunstwerk man wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Zeit widmet. Und da haben wir einfach als Konzertveranstalter ein gewisses Problem.
Das ist ein Handicap der Musik. Ein Musikstück dauert 5 Minuten. Wenn man es schneller spielt, 4:30. Ja. Wenn man es langsamer spielt, 5:30. Aber
wobei es in der klassischen Musik wenig Stücke gibt, die 4:30 dauern.
Das berühmte von John Cage dauert 4:33. Und heißt auch so. Wir machen wieder Musik, Volker Ude. Jetzt ist ein Blues aufgelegt. John Lee Hooker. Was verbindet Sie mit diesem Musiker?
Ja, Blues war meine gesamte Jugend, die ich schon auch mit dem Singen in einer Kantorei und dem fleißigen Geigeüben oder nicht so fleißigen Geigeüben verbracht habe, war Blues wahnsinnig wichtig. Ich habe selber sehr viel Gitarre gespielt und John Lee Hooker ist natürlich einer der allergrößten Blues-Gitarristen ever. Und das ist von einer Aufnahme von 1991, das ist eigentlich eine Sammlung von Klassikern. Dieses Stück ist von ganz vielen berühmten amerikanischen Künstlern interpretiert gesungen worden. Ich finde diese Version ganz besonders toll. Und sie handelt noch dazu, und ich bin an der Nordseeküste groß geworden, davon, dass man auf die nächtliche See schaut und darauf wartet, dass da jemand mit einem Schiff kommt. Mir ging es immer eher umgekehrt. Ich habe oft gedacht, wenn ich in frühen Jahrhunderten zur Welt gekommen wäre, dann wäre ich garantiert zur See gefahren. Also mich reizt der Horizont.
I cover the waterfront.
I cover the waterfront, watching the sea, sea, sea. I cover the waterfront.
Mit John Lee Hooker, der von Volkert Uhde so geschätzt wird. Volkert Uhde, Konzertdesigner, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur, der von der Küste kommt und sagt, wenn er nicht Konzertdesigner geworden wäre, dann wäre er zur See gefahren in vorigen Jahrhunderten. Heute sind Sie, Herr Uhde, dabei, sich um die Zukunft der Musik, der klassischen Musik und ihre Präsentation Gedanken zu machen. Habe ich das richtig gesagt, dass es um Präsentation, um Vermittlung geht, um das Erleben von Kunstmusik auf einer anderen Ebene als diese Konsumhaltung, vorne spielt einer und hinten hören die Leute zu? Oder geht es auch um die Musik an sich? Kann bei dem, was Sie tun, mit verschiedenen Räumen, mit Licht, mit Tanz, mit der Zusammenführung verschiedener Künste, kann da auch neue Musik entstehen?
Ja, ganz bestimmt. Ich benutze sogar auch sehr viel neue Musik. Und bin aber der festen Überzeugung, dass man auch diese in einen Kontext einbetten muss. Also ich bin völlig davon weggekommen zu denken, es braucht irgendwie alte Musikfestivals und es gibt neue Musikfestivals und jeder macht so seins in seiner Nische, sondern die Erfahrung hat wirklich gezeigt, dass man sehr viel und sehr offene Ohren erreichen kann, wenn man die Dinge eigentlich in unterschiedliche Kontexte stellt und so die eigentlichen Einzelteile zu einer anderen Wirkung bringen kann. Das kann man auch sehr schön durch die Wahrnehmungspsychologie begründen. Das ist aber auch tatsächlich meine praktische Erfahrung, dass man damit sehr schön umgehen kann. Und natürlich am Ende muss man ein Erlebnis gestalten für den Besucher, für den Zuhörer. Aber ich glaube, diese ganze Idee des Designbegriffs geht noch sehr viel weiter. Ich glaube, wir müssen uns alle daran gewöhnen und vor allen Dingen auch die Künstler müssen sich daran gewöhnen, dass sie auf eine andere Art und Weise arbeiten müssen. Wir sprachen vorhin so ein bisschen über diese Schwierigkeiten, die Probleme, die sinkenden Budgets eigentlich. Wir hängen einfach noch immer in jedem Bereich eigentlich dem 19. Jahrhundert hinterher. Also was das Künstlerbild angeht, also des großen reisenden Virtuosen, der schon auf 100 Meter Entfernung fasziniert, weil er so schnell spielen kann, weil er so eine unglaubliche Ausstrahlung hat, eine Magie, was auch immer.
Ja, oder dem Künstler als einem unbürgerlichen Typ, einem Hungerleider, einem Bohemian.
Genau, also das berühmte Spitzwegbild haben wir alle, glaube ich, vor Augen, des armen Poeten, der irgendwo sitzt. Also mit der Konsequenz, dass natürlich richtige Kunst nur sozusagen im Elend entstehen kann. Und wir haben gleichermaßen auch die Aufführungsformen des 19. Jahrhunderts übernommen und benutzen sie eigentlich für jede Art von Musik, egal ob sie total zeitgenössisch ist oder ob sie aus der alten Musik kommt. Wir wissen, dass Bach und Telemann, also da gab es so allererste Anfänge des Konzertes, aber Bach wäre nie auf die Idee gekommen, sich sowas auch nur im Ansatz vorstellen zu können wie die Berliner Philharmonie. Also in Köthen, wo die Brandenburgische Konzerte uraufgeführt worden sind, gab es wahrscheinlich ebenso viele Zuhörer wie Musiker. Noch bei Beethoven war das bei vielen Uraufführungen der Fall. Also wir haben da irgendwie ein ganz komisches Bild und das kombiniert sich so und dadurch ist es so ein bisschen, glaube ich, festgesteckt. Da wir aber gleichzeitig das Problem haben, dass in der Kommunikation sich viele Dinge verändern, also die Medienlandschaft zersplittert sich extrem. Wir haben immer weniger Platz in den Feuilletons für klassische Musik. Es gibt so gut wie keine Tonträgergeschäfte mehr. Ich will jetzt nicht von Schallplattengeschäften reden. Die gibt's wieder, für ganz, ganz kleine Gruppen. Es gibt viele Labels, gerade für elektronische Musik, die wieder auf Vinyl veröffentlichen, aber wir reden da über Stückzahlen von 300-400 Stück. Und das sind vielleicht 10 Läden in ganz Europa verteilt, wo denn das entsprechende Publikum hingeht, um sich diese Vinylplatten zu kaufen. Da können wir nicht wirklich von Markt sprechen. Und dieser eigentliche Tonträgermarkt, mit dem ich noch groß geworden bin, also mit einem Schallplattenschrank meiner Eltern, voll mit Karl Böhm und Karajan-Aufnahmen, das gibt es so nicht mehr. Und ich habe in meiner reinen Fernsehtechnikerzeit die Einführung der Compact-Disc miterleben dürfen, habe auch die ersten reparieren dürfen, die erste Generation von Compact-Disc-Playern, meine ersten eigenen CDs gekauft. das wird einfach immer weniger, sodass also diese klassische Kette von ich habe am Anfang einen ganz großartigen Künstler, über den wird irgendwie kommuniziert, am besten noch mit der PR-Agentur. Mhm. Der erstellt ein Produkt und das Produkt geht dann irgendwelche Distributionswege und landet am Ende in einem Geschäft in der Hand eines Käufers. Das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und das hat ganz viele Rückschlüsse, glaube ich, auf den ganzen Prozess und auch auf das Selbstverständnis eines Künstlers, der sich auch selber dafür sorgen muss eigentlich, dass sich eine Community um ihn herum bildet, dass er sozusagen ein Publikum findet, mhm, dass er Abnehmer auch findet vielleicht, ja, für seine Produkte.
Ich nehme es ein bisschen anders wahr. Mhm. Es gibt das Phänomen oder die großen Namen, Annette Trepko nenne ich mal, den Jonas Kaufmann, gibt die Simone Kermes, die mit sehr viel PR nach sich so als Femme Fatale der Barockmusik etabliert hat und viele, viele andere Namen. Und es gibt auch nach meinem Wahrnehmen mehr CD-Produktion, mehr CDs als früher, wobei man damit kein Geld mehr verdient, aber die CDs als Werbeträger, als Träger der Musikkultur mit einem immer breiter aufgefächerten Repertoire, die gibt es doch schon. Und wenn Sie bei YouTube gucken, im Internet oder sonstigen Verteilformen, da gibt es auch unglaublich viel Musik.
Ja, es gibt so viel Musik wie nie zuvor. Und vor allen Dingen gibt es so viel Musik wie nie zuvor für fast kein Geld oder gar kein Geld. Also man kann ja fast jede Aufnahme irgendwie illegal über YouTube sich anhören, wenn es manchmal auch nur für eine Zeit lang ist. Aber man kommt sozusagen an alles heran. Also man muss nicht mehr in einen Plattenladen gehen, den es auch in den meisten Städten sowieso gar nicht mehr gibt. Ich finde, das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung, zumal einfach auch die verkauften Stückzahlen natürlich ständig weiter sinken. Und es gibt immer noch diese paar Leuchttürme, die funktionieren in einer gewisser Weise auch noch kommerziell. Aber diese Unzahl an CDs, die produziert wird, wird von den Künstlern selber bezahlt. Das heißt, ob überhaupt so eine Aufnahme das Licht der Welt erblickt und dann vielleicht irgendwann mal einen Käufer, hängt davon ab, ob der Künstler vorher in der Lage war, das Geld dafür zu organisieren. Mhm. Weil es wird nicht mehr durch den Markt generiert. Da stellen sich schon natürlich viele Fragen. Und dann kauft sich der Künstler eine Auflage von 1000 Stück. 47 werden von dem Label verkauft, die dafür bezahlt werden, dass sie die Platte produzieren. Und die restlichen 950 liegen im Schlafzimmer des Künstlers.
Was passiert denn, wenn Sie über diese Vertriebswege reden und auch über Ihre Art, Konzerte zu inszenieren oder Musik zu inszenieren? Wir machen ja ein Radiogespräch. Was bleibt denn dann dem Radio noch? Was hat ein Radio von Choreografie, von beleuchteten Räumen, von überhaupt anderen Konzerträumen?
Das ist tatsächlich ein schwieriges Problem, wo ich auch schon viel darüber nachgedacht habe.
Denn der Hörfunk ist ja doch ein großer Vertriebsweg für klassische Musik.
Der Hörfunk ist ein großartiger Vertriebsweg. Ich bin auch selber ein ganz großer Hörfunk-Fan. Ich mache immerhin auch Konzerte, die in vollständiger Dunkelheit stattfinden oder zeitweise in vollständiger Dunkelheit stattfinden. Und ich bin ein großer Verfechter des Hörens, des reinen Hörens. Ich mache sogar Seminare, um darauf aufmerksam zu machen, wie komplex unsere Hörfähigkeit ist. Dass wir zwar die ganze Zeit hören, aber eben selten hinhören. Und natürlich ist eines der Ziele meiner Konzerte, Situationen zu schaffen, wo wirklich sehr genau hingehört wird. Also in dem assoziative Räume geschaffen werden, in dem wirklich auch Ruhe ist in den Konzerten. Das finde ich ein bemerkenswertes Phänomen. Das ist für mich die schwerste Prüfung. Ich sitze hinten drin und wenn ich eine Stunde lang nichts gehört habe vom Publikum, dann war das ein guter Abend, weil dann hat irgendwie die Dramaturgie funktioniert. Und dieser Spannungsaufbau, der ja oft sozusagen in einem normalen klassischen Konzert von ständigem Husten und Programmrascheln und Umsetzversuchen behindert wird.
Und das ist die Zukunft der Musik im Radio auch, weil da gingen wir von aus.
Ja, wie man das dann im Radio umsetzt, ist natürlich schwierig. Man kann solche Konzepte natürlich nur beschreiben, wenngleich ich eben auch schon sehr viel mit Kontexten gearbeitet habe, im Sinne von Texten, von Geschichten, also wo Musik einfach in einen anderen Rahmen gestellt wird und man nicht nur einfach sagt, wir hören jetzt das Werk sowieso von dem und dem Komponisten und dann vielleicht noch 2, 3 biografische Angaben dazu, sondern ich denke, auch da könnte man mehr eigentlich mit Bildern arbeiten, mit Assoziationen, um diese Musik irgendwie näher zu bringen oder den Inhalt der Musik, die Wirkung der Musik zu verändern.
Wir machen wieder Musik. Jetzt ein Lieblingsstück von Ihnen. Irgendwie sind Sie doch eher bei der alten Musik, stelle ich fest. Heinrich Schütz, ein kleines geistliches Konzert. Erbarm dich mein, o Herre Gott, in einer auch älteren Aufnahme mit dem Sänger Michael Schopper und Musica Antiqua.
Erbarm dich, erbarm dich. Erbarm dich. Erbarm dich, mein.
erbarm dich mein, o Herre Gott. Ein kleines geistliches Konzert von Heinrich Schütz. Michael Schopper hat gesungen. Ein Lieblingsstück oder eine Lieblingsaufnahme von Volkert Uhde, dem Konzertdesigner und ja auch selbst einst Ausübender im Bereich alte Musik. Sie haben Geige gespielt, Herr Uhde. Sie haben lange das Management der AKMUS, Akademie für alte Musik, in Berlin inne gehabt, eine Künstleragentur und. Und jetzt eben sind Sie mit dem sogenannten Konzertdesign, das ist ein Begriff, den Sie erfunden haben, beschäftigt, also wie man Mehrwert schaffen kann, wenn man Musik spielt, nicht nur Bühne, Publikum, einer spielt, die anderen hören zu, sondern wie man das Erlebnis steigern, intensivieren kann. Was hat Sie an dieser Aufnahme so fasziniert? Das ist schon älter. Sind Sie damit groß geworden?
Die ist schon sehr alt. Nein, das war tatsächlich eine meiner ersten alte Musik-CDs überhaupt, die mich damals von den Socken gerissen hat. Ich finde, diese Aufnahme hat eine so unglaubliche Intensität. Man hat das Gefühl, jeder Ton ist genau an der richtigen Stelle. Auch diese Musik hat sehr viel damit zu tun, wie ich eigentlich zu alter Musik gekommen bin. Zum einen und zum anderen auch rückwirkend betrachten natürlich immer nur, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, Konzertdesign zu machen. Eigentlich aus einem Defizit heraus. Und zwar habe ich noch während der Lehre mit Freunden in meiner Heimatstadt angefangen, in einer kleinen friesischen Wehrkirche. Da gibt es ganz viele so Kirchen, die auf so kleinen Hügeln gebaut sind, aus der Zeit, als es noch keine Deiche gab. Das heißt, es waren Bollwerke gegen Feinde und vor allen Dingen gegen die feindliche Natur. Und in einer von diesen Kirchen haben wir angefangen, eine Konzertreihe für alte Musik zu starten. Eine wunderschöne, uralte Kirche aus dem 14. Jahrhundert mit einem Taufstein noch aus dieser Zeit und einer Innenausstattung aus dem frühen 17. Jahrhundert mit Stiftergemälden, mit einer wunderschönen Orgelempore, einem Orgelprospekt. Und Messinghaltern aus dem 17. Jahrhundert, also Kerzenleuchtern, die auch angezündet wurden mit richtigen Kerzen. Da haben wir also alte Musik gemacht. Und wenn das besonders schön war, das Konzert, und dieses Stück war eins von vielen, was wir da auch selber gespielt haben, diese Kombination aus dieser Musik in einem Raum, aus der gleichen Zeit, aus der die Musik stammt, die Beleuchtung durch Kerzen und dann, wenn es draußen stürmisch war, hörte man noch den Dachstuhl knarren, weil die haben alle steile Pultdächer, weil es gleichzeitig Seezeichen waren, diese Kirche. Also diese perfekte Kombination aus Ort, Atmosphäre und Musik, die habe ich dann, glaube ich, jahrelang auf den vielen Reisen als Konzertmanager gesucht, in den vielen Konzertsälen der Welt. Und natürlich hat so ein Stück in der Berliner Philharmonie eine Wirkung, aber eine völlig andere, als wenn man das in so einem Raum hört, wo eigentlich alles zusammenpasst und man hört sogar noch das Knistern der Kerzen dazu. Und das ist, glaube ich, eine Art von Kontext und eine Art von Atmosphäre, die ich dann immer wieder gesucht habe und die ich jetzt mit Hilfsmitteln verschiedenster Art versuche wiederzufinden, um genau eine ähnliche Wirkung eigentlich der Musik zu erzielen, wie ich sie damals empfunden habe.
Sie haben im Jahre 2006 in Berlin eine neue Konzerthalle, nenne ich es mal, eingerichtet, eröffnet, das Radialsystem Römisch 5. Das ist eine fabrikähnliche Anlage, die aus dem alten Abwassersystem Berlins resultiert. Ein großer Saal mit einigen Räumlichkeiten drumherum. New Space for the Arts heißt der Untertitel, also neuer Raum für die Künste. Was haben Sie damit bezweckt? Eine leere Halle ist natürlich verlockend, weil man eigentlich alles machen kann.
Ja, das war tatsächlich wahnsinnig faszinierend. Also die ganze Idee ist so entstanden, dass ich tatsächlich ein Projekt gemacht hatte mit alter Musik und mit zeitgenössischem Tanz, mit Sascha Walz und ihrem Mann Jochen Sandig. Und wir haben dann zusammengesessen und haben nach dieser Erfahrung des Zusammenarbeitens gesagt, das wäre eigentlich toll, wenn man mehr solche Projekte macht, aber dafür braucht man eben kein Theater, sondern tatsächlich eine Halle. Es ist bis heute so, dass wir immer noch wieder Raumkonstellationen finden, Lichtsituationen, wo wir sagen, Mensch, das überrascht uns jetzt. Weil diese Halle ist wunderschöne Architektur, sie ist eigentlich für Dampfmaschinen gebaut worden. Eigentlich unglaublich, welchen Aufwand man damals betrieben hat. Diese Halle ist auf der einen Seite eine starke Setzung als Industriearchitektur mit glasierten Klinkern und Muschelkalk verputzten Wänden. Aber sie kann wie eine Kathedrale wirken, weil sie manchmal auch so klingen kann. Und sie kann wunderbar funktionieren für ganz neue Musik, für dieses werkstattartige, fabrikhafte. Sie kann wie ein Theater funktionieren, weil wir sie in eine Blackbox verwandeln können. Sie ist wunderbar für Tanz geeignet, weil sie eine steil ansteigende Tribüne hat und man hat von jedem Platz den gleichen Blickwinkel auf die Bühne. Aber wir können sie eben auch komplett leer räumen und sie in ein Labyrinth verwandeln. Durch diese Möglichkeit, in Anführungszeichen, eine eigene Halle zu haben mit einem großartigen technischen Team, haben wir einfach ganz viele Dinge ausprobiert und sind immer noch dabei, Dinge auszuprobieren. Wir sammeln ständig, bereichern ständig unseren Erfahrungsschatz, was man machen kann, wie man mit Licht umgehen kann, wie man mit Videotechnik umgehen kann. Eigentlich mit jedem Projekt wächst da ein Stück Erfahrung Und so ist es eigentlich ins Rollen gekommen. Ich habe ja jahrelang mit Veranstaltern gesprochen, bin durch die Welt getourt und habe auch dem einen oder anderen immer mal gesagt, Mensch, könnte man nicht mal so oder so? Und dann war immer nee und ja und unser Publikum und wir sind noch nicht so weit und ich weiß ja nicht. Also eine der einfachsten Sachen, die wir von Anfang an gemacht haben, war eine Konzertreihe in einem unserer Tanzstudios, das tagsüber Sascha Walz mit ihren Tänzern am Proben und da machen wir eine Reihe mit Nachtkonzerten. Da liegen die Gäste auf Yogamatten. In der Mitte spielt ein Streichquartett oder ein Geiger oder ein Cellist, was auch immer. Es ist fast dunkel. Die Menschen liegen da und hören wahnsinnig konzentriert der Musik zu. Und das habe ich jahrelang Veranstaltern erzählt, könnte man doch mal machen. Hat nie einer gemacht. Wir haben das gemacht von der ersten Woche an eigentlich, machen das bis jetzt. Das ja, hat manchmal dazu geführt, dass Leute geschrieben haben, ja, das Radialsystem, das ist dieser Konzertort, wo man liegen muss. Mhm. Das ist natürlich Quatsch.
Vielleicht kann man sowas gar nicht exportieren. Vielleicht ist das,
vielleicht war das,
weil es dort entstanden ist.
Hat das auf diesen, diesen Ort gewartet. Das kann irgendwie schon sein. Ja, das Haus hat uns einfach viel ermöglicht an experimentellem Freiraum sozusagen.
Also ich erinnere selber mich entwickeln an ein wunderbares Konzertereignis, muss man sagen. Da wurde ein Chorstück von Ernst Pepping aufgeführt. Der Passionsbericht nach Matthäus. Stück für zwei Chöre a cappella. Da war so mit ein bisschen Film und auch mit einer bestimmten Lichtsituation, auch der Aufstellung des Chores, wurde auf einmal ein grandioses musikalisches Ereignis daraus. Also wo die Musik, die man so im Konzert vielleicht eher als spröde Nachkriegsmusik sachlich unemotional wahrnimmt, plötzlich zu einem Erlebnis. Gut, so auch eine tolle Aufführung mit dem Berliner Rundfunkchor. Stefan Parkmann hat das damals dirigiert. Also das sind solche Ereignisse, die aus einer solchen Situation heraus entstehen können.
Ja, das war die Arbeit eines Dokumentartheaterregisseurs, interessanterweise, der dann einen ganz anderen, völlig neuen Ansatz gefunden hat.
Ein Beispiel Ihrer Arbeit möchte ich zum Schluss noch ansprechen, Herr Ude. Sie betreiben auch oder sind Mitgestalter eines Festivals in Feldkirch in Österreich. Da fand vor kurzem ein Konzert statt. Da habe ich in der Presse drüber gelesen, dass da also ein Streichquartett zu Gast war. Verborgene Strukturen und Lieblingsstellen aus verschiedenen Quartetten haben die gespielt. Dann wird das Publikum in den Abend einbezogen und entscheidet im Saal, welches Werk am Abend komplett gespielt wird. Nachdem zuvor noch mit Experten darüber diskutiert wurde, auch mit den Musikern, wie ist Ihre Erfahrung einer solchen Situation? Kommen da Leute? Wer kommt da hin? Und wie läuft sowas ab?
Ja, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Das ist ja eigentlich eine uralte Form. Früher hieß das Wunschkonzert. Gab es im Radio, konnte man anrufen, gibt es immer noch manchmal. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal im Konzert gemacht. Da braucht man natürlich Musiker, die extrem flexibel sind. Also in dem Fall das Atrium String Quartett. Das sind vier junge Russen, die hier in Berlin sind. Fantastische Musiker. Ich habe die gebeten, fünf wirklich gewichtige Stücke mitzubringen, die aber nicht zu lang sein dürfen natürlich. Ja, die haben dann mit dem Moderator diskutiert. Die haben ihre Lieblingssätze, ihre eigenen Lieblingssätze sozusagen dem Publikum vorgestellt, mit dem Moderator darüber diskutiert, warum das eigentlich ihre Lieblingssätze sind, was sie an diesen Stücken besonders schätzen, warum sie die mitgebracht haben. Und zusätzlich gab es dann noch einen Entscheidungsforscher, der dem Publikum erklären kann, wie in unserem Kopf eigentlich Entscheidungen getroffen werden und von wie unterschiedlichen Parametern diese Entscheidungsfindung beeinflusst wird. Das war der Aufhänger eigentlich für dieses ganze Spiel eigentlich. Am Ende ist es ein Spiel. Ich habe sehr interessante Erfahrungen gemacht mit dieser Art von Partizipation von Publikum im Sinne einer großen Aktivierung. Weil normalerweise wird das Publikum eingeladen, Eintrittskarten zu kaufen für etwas, was jemand wie ich oder ein Kollege sich ausgedacht hat. Aber in einem solchen Fall wird das Publikum eingeladen, sich zu beteiligen. Und das führt zu einer unglaublichen Aktivierung, auch im Sinne einer Aufmerksamkeit. Also wir haben sowas schon mal gemacht im Radialsystem mit dem Mandelring-Quartett. Die haben tatsächlich 30 Quartette dem Publikum zur Wahl gestellt. 10 erste, 10 zweite, 10 dritte. Wir haben am Eingang im Foyer Wahlzettel verteilt. Du musst die Leute ankreuzen, mein Lieblingserstes, mein Lieblingszweites und mein Lieblingsdrittes. Dann haben wir das ausgezählt, ganz schnell. Und die sind auf die Bühne gegangen. Jeder hatte so einen 10 cm dicken Stapel Noten. Und ich habe denen gesagt, was sie spielen müssen. Das war ein Riesenspaß. Und schon im Foyer gab es Fraktionen. Da standen Leute nebeneinander an der Bar und sagten, ach, Entschuldigung, ich sehe gerade, also vielleicht, wenn Sie nicht für Haydn, sondern für George Onslow stimmen würden, dann wäre ich bereit, eine Stimme Ihrer Wahl abzutreten. Also es gab so spontane Gemeinschaftsbildung, Stimmgemeinschaftsbildung. Und schon in der Pause kamen dann Leute zu mir noch mit weiteren Vorschlägen, was man noch alles machen könnte. Und ich habe mein Publikum gar nicht wiedererkannt. Also ich fand es total interessant. Und am Ende gab es, wir haben das 5 Konzerte in dieser Art gemacht und es gab Konzerte mit zweimal Ligeti, zweimal Schostakowitsch, also sowas, was die nie selber programmiert hätten, wo alle gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, so im Sinne von, das können wir unserem Publikum nicht zumuten. Und die Erfahrung war, dass das Publikum unglaublich aufmerksam war, weil sie verstanden haben, oh, eine Mehrheit wollte das jetzt genauso hören. Zweimal Schostakowitsch, da muss irgendwas dran sein. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für alle Beteiligten. Also auch die Musiker haben sich wahnsinnig gefreut über die Auswahl.
Volkert Uhde, Konzertdesigner. Viele gute Ideen. Zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Andreas Bomber als Gastgeber. Zum Schluss ein paar Takte aus einer Raummusik par excellence. Eine Musik für die Sixtinische Kapelle in Rom von Gregorio Allegri, das berühmte Miserere, hier in einer Aufnahme mit den Talis Scholars. Und wenn wir das, was Volkert Uhde uns über seine Art Musik zu präsentieren und mit anderen Künsten in Zusammenhang zu bringen, wenn wir das jetzt verinnerlichen, dann stellen wir uns vor, wie in dieser außerordentlich schönen und eindrucksvollen Sixtinischen Kapelle mit Michelangelos Gemälden diese Musik zur Wirkung kommt. Viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit und vielen Dank fürs Gespräch.